Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, hallo, guten Abend.
50 Jahre Ziegler Produktion. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
Ja, danke schön. Ja, 50 Jahre. Eigentlich habe ich das Gefühl, mir ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Es kann gar nicht sein, dass das 50 Jahre waren. Aber es muss wohl so sein. Der Kalender sagt das.
Wie fühlt sich das an?
Es ist so ein Gefühl, dass ich gerne darauf zurückblicke, was ich in diesen 50 Jahren bewegt habe und dass es auch mir gelungen ist, eine Partnerin, nämlich meine Tochter, zu gewinnen, was ja völlig ungewöhnlich ist, dass Mutter und Tochter die gleiche Firma leiten. Aber wir schaffen das gut, weil jeder seine eigenen Filme macht und wir das Einzige, was wir wirklich zusammen machen, ist die Bilanz und gut gerne essen.
Es wurde und wird ja viel gefeiert, jetzt gerade in dieser Woche. Es gab die Retrospektive in ihrem eigenen Kinofilmkunst 66. Dann wurde im Tippi-Zelt gefeiert.
Das war ein Riesenfest. Da kamen über 500 Leute und also auch Wegbegleiter natürlich, die alle irgendwo sehr fröhlich waren, zu Recht. Und wir haben ja auch zwei kleine Filme gezeigt, die ein bisschen was über die Ziegler-Filmerinnen oder vielmehr Mädchen oder Frauen aussagen. Und es gab eine musikalische Begleitung von Pasquale Aleardi mit seinen Fronauten. Und es ist einfach richtig, sehr unterhaltsam und sehr fröhlich gewesen.
Weil Sie gerade sagen, über 500 Gäste, 500 ist ja auch so eine magische Zahl, 500 Filme haben Sie gedreht. Ja. Wenn Sie so mal zurückdenken, das ist natürlich extrem schwierig bei so vielen Filmen. Welcher liegt Ihnen da auch nach wie vor sehr am Herzen, wo Sie sagen, das waren besondere Begegnungen, das war eine ganz besondere Bedingung, unter denen wir gedreht haben?
Naja, es ist immer so, das ist immer der erste und das war, ich dachte, ich wäre tot, den ich nicht finanzieren konnte, weil ich wahrscheinlich damals auch gar nicht die Kontakte, die Verbindungen hatte. Und ich habe versucht, beim kleinen Fernsehspiel, da wurde mir dann gesagt, das sei ein Film, in dem eine 16-Jährige versucht, aus dem Leben zu gehen, weil sie Konflikte mit ihrer Familie hat. Und das sollte man doch vielleicht dann beim Kirchenfernsehen versuchen. Aber es ist ja ein sehr unterhaltsamer Film geworden, weil wir den Weg einer 16-Jährigen begleiten. Und dieser Weg, ich habe den Film jetzt gerade, weil er läuft auch zurzeit in der Mediathek im ZDF, nochmal gesehen und fand, dass das ein Film ist, der heute unglaublich aktuell ist und wo ich denke, das kann man empfehlen, das kann ich sogar nach diesen 50 Jahren mit einem richtig guten Gewissen Ihnen, den Zuschauerinnen und Zuschauern, die jetzt hören, wirklich ans Herz legen. Ist in der Mediathek vom ZDF, kostet glaube ich nicht, sie hat nur glaube ich mit den Rundfunkgebühren bezahlt. Da läuft dann auch noch ein Interview, das eine Dreiviertelstunde lang ist oder ich glaube sogar 50 Minuten, das Pasquale Aleardi mit mir geführt hat. Und da habe ich natürlich schon unheimlich tolle Reaktionen. Also wenn wir schon über Mediatheken reden, in der ARD-Mediathek läuft Martha Liebermann, auch ein Herzensprojekt, was ich jetzt gerade letztes Jahr fertigstellen konnte, was schon in Monte Carlo beim Festival zwei goldene Nymphen bekommen hat, eine für die wirklich fantastische Leistung von Thekla Carola Wied, die mit diesem Film ihr Lebenswerk abschließt, weil sie sagt, das ist eine Krönung ihrer Arbeit als Schauspielerin. Sie wird auch weiterhin Lesungen machen und ich als beste Produzentin international und der Chef der Jury, ein amerikanischer Medienmann, sagte, es ist unglaublich wichtig, dass in Deutschland auch Filme über die Zeit, nämlich die schlimme Zeit des Nationalsozialismus, hergestellt werden, weil es so wenig Filme in Deutschland gibt. Die meisten kommen aus Amerika und das war ein besonderer Grund, diesen Film auch so lobend zu erwähnen.
Ihre Autobiografie geht nicht, gibt's nicht. Ist das so immer schon Ihr Lebensmotto gewesen?
Ja, ich habe gar keine andere Wahl, weil ich so denke, weil es so, ja, das ist auch mir von der Mutter mitgegeben. Meine Mutter war eine Frau, die es nicht leicht hatte. Sie wollte studieren und konnte natürlich, wie mein Vater auch, nicht in der Zeit des Krieges studieren. Meine Mutter war dann hier in Berlin in der Röntgenstraße durch Bomben im Luftschutzkeller eingeschlossen mit mir hochschwanger und meiner 5 Jahre älteren Schwester Barbara an der Hand. Und erst nach 4 Tagen, 3 Nächten wurde sie befreit. Und dass sie das durchgehalten hat und dass ich nicht als deprimiertes oder irgendwie belastetes Kind geboren bin, sondern immer lachen konnte. Und meine Mutter mich immer anschaut und sagte irgendwie, oh, wie schön. Und ich habe das erst rausgekriegt, dass sie sich wahnsinnig gefreut hat, dass ich diese ganze Zeit so überstanden habe und so viel lachen konnte. Ich wurde damals Lachtaube genannt. Und ich lache auch heute noch gerne, auch wenn mir nicht immer zum Lachen zumute ist. Aber ich finde, geht nicht, gibt's nicht. Ist ein guter Weg, sich zu bewegen, oder die Alternative heißt Follow Your Dreams.
In Quedlinburg sind Sie geboren, in Oberkirchen dann aufgewachsen. Die Mama, rasende Reporterin für die Zeitung damals. Wie und wann haben Sie Filme und Kino für sich entdeckt?
Ja, meine Mutter war als rasende Reporterin auch für die Filmkritiken zuständig und damals in Oberkirchen gab es 2 Kinos, die jede Woche das Programm wechselten. Da war natürlich in den Zeiten auch der Fernsehbetrieb noch nicht so richtig losgegangen. Also bei uns gab es einen Fernseher, wo auch die Nachbarn alle sich immer angemeldet haben, weil man gemeinsam dann die Krönung von Elizabeth guckte. Also ich durfte immer mit ins Kino gehen. Selbst bei den Filmen, die ab 16 waren, durfte ich auf so Zehenspitzen tänzelnd vom Filmvorführer, der damals auch der Einlasskontrolleur war, bei den Pressevorführungen durfte ich mich immer irgendwo hinter meiner Mutter verstecken. Und dann habe ich, und das war der Film, der mich dann damals sehr beschäftigt und beeinflusst hat, Nachts, wenn der Teufel kam, gesehen mit Mario Adorf. Und ich fand Mario so unglaublich anziehend, überzeugend. Das war so der erste Mann, in dem ich so richtig verknallt war als 14-Jährige. Und als ich Mario kennenlernte, wir haben ja auch in dem Film Tod oder Freiheit zum Beispiel zusammengearbeitet, habe ich ihm das erzählt und er hat das sehr genossen und fand, das hört sich gut an.
Waren Sie als Jugendliche schon so weit, dass Sie gesagt haben, das ist eigentlich was, was mich auch beruflich faszinieren würde?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich, weil meine Eltern unbedingt wollten, weil sie selber die Möglichkeit hatten, so auf den Weg gebracht worden, Juristin zu werden. Deswegen habe ich auch in Bückeburg im Gymnasium Adolfinum das große Latinum und das Graecum absolviert und habe hier in Berlin, weil ich unbedingt nach Berlin wollte, um den Ort kennenzulernen, an dem meine Eltern sich, bevor der Krieg ausbrach, so wohlgefühlt hatten. Das ist etwas, was so die ersten 1,5 Jahre mich doch bewegt hat, als ich gemerkt habe, Jura ist dann doch nicht mein Fall. Ich hatte dann erstmal größere Probleme zu Hause. Mir wurde meine monatliche Zuwendung entzogen, weil meine Eltern sehr enttäuscht waren, weil sie nun wirklich mich als Akademikerin sehen wollten. Und dann musste ich erstmal die Zeit überbrücken. Ich wohnte damals in der Mommsenstraße 36 zur Untermiete, hatte ein großes Berliner Zimmer und zahlte dafür 100 Mark. Und die 100 Mark muss man dann auch erstmal verdienen. Also ich habe dann zur Überbrückung Waschmaschinen verkauft und Hormonpillen und alles Mögliche, Morgenpost ausgetragen. Aber das war dann irgendwo ein Punkt, wo ich dann doch ein Zeichen bekam von den Eltern, man möchte doch wieder mit mir sprechen. Also wir haben uns dann sehr innig und sehr fröhlich versöhnt. Und ich habe dann noch ein halbes Jahr eine kaufmännische Ausbildung machen können mit Stenografie und so allem drum und dran, was mir auch gut getan hat. Ich habe mich dann beim Sender Freies Berlin beworben, sozusagen dem Haus, diesem Haus, was jetzt RBB heißt, und habe eine Stelle bekommen als Mädchen für alles. Immerhin für damals viel Geld, 20 Mark am Tag. Und das war dann schon so, dass ich hier ganz gut ankam und mit mehr Aufgaben betraut wurde, als nur Frühstück zu machen und Kaffee zu holen und Mittagessen einzukaufen. Durfte ich dann auch schon als Redaktionsassistentin arbeiten. Dann hatte ich dann großes Interesse, in die Produktion zu wechseln. dort wurde ich auch gerne angenommen und dann habe ich richtig in der Produktion als Produktionsassistentin und mit dem Ziel und der Vorstellung, auch mal Produktionsleiterin zu werden, gearbeitet. Dann war klar, dass ich diesem Medium Fernsehen doch sehr viel abgewinnen konnte und wurde dann immer ja, mit größeren Aufgaben betraut. Zum Beispiel gab es ein Riesenproblem, das wird die Berliner interessieren. Ich betreute auch die Fußballspiele und im Olympiastadion gab es ein großes Problem, dass die die Männer, dass die in den Pausen oder wenn sie gerade mal das Bedürfnis hatten, nicht Big, sondern das Small Business zu machen, einfach über die Mauern sich abließen oder auf Deutsch gesagt pingelten. Und die Beleuchter unheimlich sauer waren vom SFB, weil ihre Leitungen immer entsprechend auch beschmutzt waren. Und es gab einen Produktionsleiter, mit dem ich sehr gerne zusammen gearbeitet habe. Wir haben uns dann überlegt, was kann man machen? Und wir haben dann gedacht, wir legen Rohre unter diese, also unterbrechen alles, legen Rohre und da können wir dann die Kabel durchziehen lassen und dann können die Leute machen, was sie wollen. Das war dann auch toll und dann hatten auch wieder alle Beleuchter Lust, im Olympiastadion zu der Fußballübertragung eingesetzt zu werden. Das war vorher ziemlich schwierig, weil das eigentlich kein so begehrter Job war. Und solche kleinen oder größeren Unternehmungen durfte ich dann hier im Sender so vorschlagen oder auch mit betreuen und realisieren. Und dann habe ich die kulturellen Feature wie Theaterdokumentationen oder auch Filmfestspiele, Festspielen, Jazztage, Friedrich Luft Produktion, der war damals ja ein sehr berühmter und anerkannter Kritiker, der auch eine eigene Sendung im RIAS Stimme der Kritik hatte.
Der Kritiker überhaupt eigentlich.
Genau. Damals, dem habe ich dann ja auch noch was zu verdanken. Habe ich einen Regisseur kennengelernt, der gerade von der Film- und Fernsehakademie gekommen war und seine ersten Filme oder Dokumentationen drehen durfte bei Frau Dr. Fambach. Der hatte, glaube ich, das Gefühl, wir müssten uns doch mal ein bisschen näher miteinander befassen. Also ich war da ganz anderer Meinung, aber so nach einem Jahr, und er hatte sich immer zwischendurch blicken lassen und hatte auch so mich immer etwas motiviert, darüber nachzudenken, mich selbstständig zu machen. Und ich sagte auch immer, du willst ja nur, dass ich mich selbstständig mache, damit du deinen ersten Spielfilm machen kannst. Und ich fand es sehr überzeugend, dass er dann auch sagte, ja, du hast da völlig recht. Und dann war das auch ein Grund mit, diese Firma zu gründen, die ich ja, das ist ja dokumentiert als Urkunde am 27. April 1973, damals mit 60 Mark Stammkapital als persönlich haftende Einzelfirma, die Regina Ziegler Filmproduktion, am Färbeliner Platz gegründet habe.
Ohne jegliche Sicherheit.
Ohne jegliche Sicherheit und mit dem Gedanken, Wolf und ich machen den ersten Film, der ist entstanden, haben wir ja schon gehört, ich dachte, ich wäre tot, auf Pump. Ich habe aber auch, was ich toll fand, mein Vater war inzwischen auch von uns gegangen, weil er aus der russischen Gefangenschaft sehr schwer krank zurückgekommen war und das nicht richtig überlebt hat, hat die Mutter mir immerhin 30.000 Mark, die sie gespart hatte, für diesen Film geliehen. Und sie war dann auch meinem Erfolg sehr verbunden und hat sich sehr gefreut, als ich dann die höchste Auszeichnung, nämlich den Deutschen Filmpreis für Heinrich von Kleist, Helma Sanders Brahms als Regisseurin und Heinrich Gieskes hat und Hannelore Hoge hat auch mitgespielt. Als ich das bekam, also das war dann schon ein Weg, aber bis ich dann die Finanzierung bekommen habe, und das kriegt man ja nur, wenn man auch die Kontakte hat, wenn man Menschen ansprechen kann mit Projekten, die man machen möchte. Und da muss man dann erstmal hinkommen. Aber das ist wieder nochmal ein anderes Thema.
Ja, denn Sie haben ja natürlich, Sie waren unbekannt zu dem Zeitpunkt. Sie waren die erste Frau als Produzentin, was ja auch was Besonderes war zur damaligen Zeit. Mittlerweile gibt es ja, Gott sei Dank, schon einige Frauen.
Ja, Gott sei Dank bin ich nicht allein geblieben.
Ja, aber damals war das schon outstanding. Sie waren die erste Frau in diesem Bereich. Wie wurden Sie da aufgenommen? genommen?
Naja, ich weiß, dass es bestimmte Herren gab, die so getuschelt haben. Was will so eine Sekretärin? Will jetzt Produzentin sein? Das ist überhaupt nicht standesgemäß. Aber ich habe das alles nicht so richtig gehört. Das war mir eigentlich auch wurscht. Weil ich wollte diesen Film machen. Der ist ja dann auch richtig gut angekommen und angenommen worden vom Publikum. Eben zum Beispiel durch eine Kritik von Friedrich Luft. Und die Kritik gibt es heute noch, also die Tonaufnahme. Der sagte: Liebe Freunde des Films, ich muss Ihnen heute berichten, dass ich unglaublich erstaunt war, einen Film zu sehen, den eine junge Produzentin und junger Regisseur gemacht haben. Ich dachte, ich wäre tot. Das ist ein Film, wo man auch schmunzeln und lachen kann, was man sonst in deutschen Filmen, hat er damals gesagt, also 73, sonst nicht tun kann. Das war dann ein großer Erfolg, weil der Film hatte am Wochenende, also bis zu diesem Sonntag, vom Freitag angefangen, mäßige Besucherzahlen. Ab Sonntagnachmittag war das Kino knackevoll und das ging über Wochen. Die Leute standen von der Bleibtreustraße bis zur Kantstraße, um ein Ticket noch zu kriegen. Und das war natürlich ein sensationeller Start, weil das Publikum dann gezeigt hat, dass wir auf dem richtigen Wege sind.
Ja, und Atze Brauner hat Ihnen auch zu diesem ersten Film gratuliert.
Genau, Atze Brauner hat, und das fand ich auch toll, sich den Film angeguckt und rief mich an und sagte, er glaubt, dass ich eine richtig gute Produzentin bin und dass ich eine sehr erfolgreiche Zukunft haben werde. Und es gab einen anderen Produzenten, der mir auch Geld geliehen hat für eine weitere Produktion. Das war Herr Trebitsch, damals der Leiter von Studio Hamburg. Mhm. Und der hat gesagt, okay, ich leihe Ihnen was, aber mit Zinsen. Habe ich gesagt, klar, wer kriegt heutzutage was geliehen ohne Zinsen? Der Zinssatz war auch beträchtlich, aber auch das habe ich dann zurückgezahlt. Was habe ich für die Finanzierung des Films Die Brüder, den ich dann auch mit zum Beispiel Erika Pluha und Klaus Löwitsch natürlich mit Wolf gemacht habe, der dann bei Paramount ins Kino kam und auch super lief, aber natürlich auch refinanziert werden musste, weil damals gab es ja diese Art der Filmförderung, wie wir sie heute haben, noch nicht. Es gab Referenzgelder der FFA, aber die hast du dann natürlich nur bekommen, wenn du einen Referenzfilm hattest, aufgrund dessen du dann diese Gelder bekommst. Mhm. Den hatte ich ja nicht, weil ja, ich war ja noch nicht in dieser Riga, um sich da so einbringen zu können.
Und was Sie ja am Anfang auch noch nicht hatten, das waren eben Kontakte. Und Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie sind dann tatsächlich zum ZDF gefahren, nach Mainz, und sind da 3 Tage lang hintereinander Fahrstuhl gefahren.
Ja, na, ich hatte ja damals einen kleinen 500er Fiat mit Zwischengas und Schiebedach, den hatte ich mir für 500 Mark gekauft. Und den habe ich dann auf die lange Tour von Berlin nach Mainz mit so einem kleinen Auto, ist es schon sehr anstrengend, das in einem durchzureißen. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil das auch ganz anders funktioniert. Damals konnte man die Sendeanstalten auch ohne den Ausweis zu zeigen oder sich anzumelden, weil hier habe ich ja jetzt auch einen Besucherausweis hier, um zu Ihnen zu kommen, erhalten, was ich ja auch verstehe, weil die Zeiten haben sich ja leider auch wirklich völlig geändert. Also damals konnte man in einen Sender rein und rausgehen und konnte da auch in der Cafeteria sitzen und Kaffee trinken oder irgendwas anderes machen. Habe ich mich in den Fahrstuhl gestellt und habe die reinkommenden Menschen, habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich würde gerne jemanden kennenlernen, mit dem ich auch über Programm sprechen kann, weil ich bin Produzentin und bin am Anfang. Und das war auch ganz gut, da habe ich auch ein paar Kontakte bekommen. Und dann konnte ich ja dann auch, ich dachte, ich wäre tot, ans ZDF verkaufen. Und das war dann auch eine Möglichkeit. Also dann ging es so langsam los, dass ich dann auch weiter fürs Kino produzieren konnte. Ich habe zunächst ja nur Kinoprojekte gemacht und dann später auch, als die Firma etwas größer wurde, ich war ja eine Zeit lang ein Ein-Frau-Betrieb, wo man dann wirklich, wo ich alles selber gemacht habe. Dann habe ich ja 75 die Sommergäste produziert. Da hatte ich dann schon einen Produktionsleiter, Hartmut Köhler, an der Seite. Und das war das nächste große Abenteuer, weil die Sommergäste waren ein Bestseller auf der Bühne, von der Schaubühne, damals noch am Halleschen Ufer. Und da habe ich den Jürgen Schithelm kennengelernt. Die suchten eine Produzentin, aber ihm wurde dann sozusagen empfohlen. Er rief mich dann an, also in dem Fall war es dann eine Produzentin. Und die ersten Gespräche führten dann auch dazu, dass wir uns einig waren, wir wollen das nicht als Fernsehfilm machen, sondern als Kinofilm. Dann haben wir die Rieselfelder gefunden. Da gab es natürlich überhaupt keine Birken, sondern das war flaches Gelände. Wir haben dann lauter Birken woanders ausgegraben und da eingegraben. Und wenn man das heute sieht, dann denkt man, Mann, ist das ein toller Birkenwald. Es gab dann auch den Wunsch von Peter Stein, dem Regisseur, dass es auch zarte Birkenpflänzchen sein sollten, die sich da so ganz gut vermischten. Dann haben Hartmut Köhler und ich bei dem Bauern in der Nähe so eine Art Jauchewagen gemietet und mit Wasser gefüllt und Tauchsiedern heiß gemacht, um dann diese zarten Pflänzchen zu Knospen zu bringen, was uns auch gelungen ist. Wir haben im Mai angefangen zu drehen, Kamera hat Michael Ballhaus gemacht und die Rieselfelder sahen nicht mehr aus wie die Rieselfelder, sondern waren ein richtiger toller Birkenwald, wo wir dann auch über 30 Tage drehen konnten. Wir haben auch eine Datscha, Karl-Ernst Herrmann, heute ein sehr berühmter Opernregisseur, hat damals die Ausstattung gemacht, haben wir eine tolle Datscha gebaut und das war mit dem Team, mit diesem illustren Ensemble der damaligen Schaubühne von Jutta Lampe und Otto Sander, Bruno Ganz.
Da waren wirklich alle dabei im Grunde. Ne?
Ja. Und die haben auch die ganze Woche außer montags abends Theater gespielt, morgens bis nachmittags gedreht, sind dann vom Drehort ins Theater gefahren und waren aber wirklich richtig engagiert dabei. Eberhard Feig war auch dabei, den habe ich danach ja auch öfter getroffen. Und haben damals alle auf der Basis von einer Rückstellung der Gagen gearbeitet. Und da der Film dann doch sehr erfolgreich war und auch einen Rückfluss hatte, habe ich natürlich in Abstimmung dann auch mit Jürgen Schithelm die Schauspieler dann ablösen können mit ihren Rückstellungen. Und das Größte war für mich, da war ich in der Kantine des WDR, als von hinten Eberhard Feig rief, Regina, ich wollte mich schon bei dir bedanken. Es ist toll, dass du die rückgestellten Gagen jetzt ausbezahlt hast. Und da dachte ich, auch wenn das so jemand durch die Kantine eines großen Senders sagt, kann das nicht schaden. Also habe ich mich gefreut.
Ja, Sie haben ganz viele Preise bekommen, eigentlich so alle, die man sich vorstellen kann. Welchen, gibt es überhaupt einen Film, wo Sie sagen würden, das war dann so der komplette Durchbruch, wo alle wussten von dem Moment an, wer Regina Ziegler ist und wer die Produktion ist?
Das kann ich so gar nicht mehr sagen, weil ich immer das Gefühl hatte, die Wahrnehmung war schon ganz schön groß, weil ich ja auch ganz interessante Geschichten gemacht habe. Ich habe ja knapp 30 Theaterverfilmungen in der Schaubühne gemacht. Ich habe auch andere Theaterfilme gemacht. Ich habe ja auch Serien, Mehrteiler gemacht, die zum Beispiel die Wölfe, die haben ja dann den International Emmy Award bekommen. Das waren 3x90 Minuten. Es war übrigens der erste Emmy, der vom Image her ins ZDF getragen wurde. Da war der Emmy auch noch nicht angekommen.
Genau, und an dem Punkt möchte ich aber gerne einhaken, weil den Emmy zu bekommen in New York, wie hat sich das angefühlt für Sie? Also Sie wussten ja bis zum letzten Moment nicht, wer ihn kriegt. Sie waren nominiert.
Das ist beim Emmy so. Ich habe auch gedacht, ich bin ja 3 Tage vorher dahin gefahren und habe so mal geguckt, wo ich dachte, na, vielleicht merkt man so an der Geste von den Mitarbeitern der Academy oder sind die jetzt besonders freundlich oder besonders zurückhaltend. Also ich habe da schon so mich sehr interessiert, weil ich es hätte schon gerne vorher gewusst, weil der Emmy für das TV-Movie und Miniseries ist der letzte Preis, nicht der letzte Preis, sondern der verliehen wird am Ende. Und da musst du die ganze Zeit wirklich warten. Also Es gab Nudeln mit Tomatensauce, habe ich nicht gegessen, weil ich dachte, wenn ich mich bekleckere, sieht auch nicht gut aus, falls ich auf die Bühne komme. Es gab Wein und Sekt im Angebot, habe ich nicht getrunken, weil ich dachte, vielleicht kriegst du ja den Preis und dann möchte ich schwebend auf die Bühne gehen und nicht irgendwie ein bisschen
fallend.
Wackeln.
Ja.
Und dann, ja, nach 2,5 Stunden, wo man ja dann doch ein bisschen denkt, ach nee, ja, nee, so, man weiß es wirklich nicht. Aber nach 2,5 Stunden hieß es dann, und jetzt kommen wir zu dem Preis TV Movie und Miniseries and the International Emmy Award goes to Regina Ziegler. Hey, da war ich doch aber sofort aufgesprungen, hatte im Gepäck Friedemann Fromm, der ja auch die Regie gemacht hat und mit seinem Bruder Christoph die Drehbücher geschrieben hat, und Herr Knaub vom ZDF, der auch mit auf der Reise war, alle sprangen wir auf die Bühne, und Herr Gatzemeier auch, der Redakteur vom ZDF. Da haben wir dann sehr gestrahlt und alle wollten den Emmy immer heben, und denen habe ich gesagt, nee Leute, ihr habt doch gehört, das ist der für Regina Ziegler. Und ich habe aber dann, und als wir zurück waren in Deutschland, habe ich dann, und das war mir dann auch eine große Freude, für alle ein Duplikat herstellen lassen. Das musste dann zwar teuer bezahlen, aber ich dachte mir, so einen Preis, den sollen die auch, die dazu beigetragen haben, zu Hause stehen haben und sollen sich dran freuen. Und das ist heute noch dieser Emmy für mich, freue ich mich immer noch. Eine große Freude, weil er auch, das ist so ein Engel, der so nach oben, also ich meine, es ist einfach ein schöner Preis. Es gibt selten Preise, die wirklich schön sind. Aber Emmy ist einfach eine tolle Frau.
Und Ihre Rede war ja sehr kurz, aber auf den Punkt. Hat man wirklich die Möglichkeit, in dieser Aufregung dann die richtigen Worte zu finden? Haben Sie sich da ein paar Worte zurechtgelegt,
naja,
die Sie dann auch gefunden haben vor Aufregung? Oder wie
ja,
ist na,
ich bin ja immer der Meinung, wenn du dich nicht vorbereiten kannst auf den Preis, den du bekommst, dann ist es immer gut, dir so 2 Sätze mal parat zu haben und die dann auch zu sprechen. Und wenn du es weißt, kannst du dich vorbereiten. Zum Beispiel in Seoul habe ich den Golden Bird für die Produktion Gladbeck bekommen.
Mhm.
Und da habe ich den ganzen, zwar abends, und da wusste ich, bin ja auch deswegen eingereist, um ihn persönlich in Empfang zu nehmen. Und habe ich den ganzen Nachmittag mit meiner Dolmetscherin 3 Sätze geübt auf Koreanisch. Und die habe ich dann auch so gesagt, in dieser sehr schwierigen Sprache,
ja.
Hatte aber Standing Ovation. Die waren so überwältigt, die Gäste bei dieser Preisverleihung, dass die das toll fanden, dass ich im, ich meine, ist doch auch ganz klar, wir lieben heute noch den Satz, ich bin ein Berliner, und Sie wissen, von wem der gesprochen wurde, weil es einfach eine Authentizität hat. Und ich glaube, wenn man in einem fremden Land ist, muss man und sollte man, also ich versuche das jedenfalls, auch eine Nähe zu finden. Und bei Preisen habe ich mich immer grundsätzlich in der jeweiligen Sprache bedankt. Kurz, aber herzlich.
Und Gladbeck war ja auch ein Riesenerfolg. Der wurde ja weltweit verkauft, dieser Film.
Ja, der war für mich eine große Herausforderung, weil ich den Anspruch hatte, die gesamte Location-Situation so authentisch zu machen, wie das damals war. Das heißt, die Bank in Gladbeck war inzwischen ein Blumenladen geworden, und wir haben dann dieses Blumengeschäft für ein halbes Jahr ausbezahlt und haben die Bank wieder reingebaut, weil ich fand, diese 54 Stunden, die dieser Albtraum gedauert hat, das Drama von Gladbeck, die haben so viele Leute gesehen, und es waren ja 30 Jahre, wir haben das ja, ich habe das in dem Jahr gemacht, als es 30 Jahre zuvor passiert ist, wurde es auch gesendet. Und da waren ja viele Leute noch, die wussten noch genau, wo es war und wie es war. Und es gab ja, wenn man in die Bank reinging, rechts ein großes Miethaus mit ganz vielen Balkonen, die wir dann nach den Bildern authentisch gestaltet haben. Und das sah genauso aus. Wir hatten das große Glück, dass das noch zu unserem Drehtermin möglich war, weil 3 Monate später wurde das Haus abgerissen. Mhm. Also es gibt es jetzt gar nicht mehr. Ist dann auch nochmal ein historischer Moment. Und die Tankstelle, die ja so ein Treffpunkt war, die haben wir dann auch noch nachgebaut und dann natürlich wieder abreißen müssen. Aber das finde ich wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist der Film in der Welt auch so angekommen, weil er diese Authentizität hatte. Und zwar nicht mit dem Titel Gladbeck, sondern mit dem Titel 54 Hours, weil eben das 54 Stunden waren. Und die Mehrkosten, die ich hatte, weil ich so einen Anspruch hatte, das besonders in der Qualität auch zu gestalten, konnten dann durch die Rückflüsse, die aus der Welt eintrafen, konnten dann abgedeckt werden.
Und das ist wirklich ein ganz berührender Film geworden. Also man hatte tatsächlich das Gefühl, als sei man 30 Jahre zurückversetzt in diese Zeit.
Das war auch die Absicht. Mhm. Das sollte so sein.
Lassen wir uns kurz mal über die Arbeit einer Produzentin sprechen, weil man kennt ja viele, die am Set sind, die vor der Kamera sind. Aber die Arbeit einer Produzentin fängt ja schon viel, viel früher an. Das heißt, sie brauchen erst, das hat sowas von ein bisschen, in Anführungsstrichen, Trüffelschwein auch, die Perlen erstmal zu erkennen von einem guten Stoff.
Ja, nicht nur der gute Stoff, sondern sie müssen auch hartnäckig sein. Das heißt, wenn sie irgendwo anklopfen, klappt es ja nicht immer mit dem Kontakt. Und dann musst du eben, wenn du da nicht ankommst, überlegen, wie du eine andere Tür öffnen kannst, die auch zu dem Ziel führt. Und natürlich musst du den richtigen Stoff zur richtigen Zeit haben. Es gibt ja auch Strömungen, wo man sagen kann, diese Stoffe kommen zurzeit nirgendwo an, weil man muss ja auch zum Beispiel sich informieren, was so in den Sendern läuft und wie das auch bei dem Publikum funktioniert. Ich gucke mir zum Beispiel jeden Tag die Einschaltquoten aller Sender, die also in dem Fall welche zeigen, das sind ja nur die Öffentlich-Rechtlichen, die Streamer teilen ja diese Quoten nicht mit, sondern behalten sie für sich, was ja auch das gute Recht ist. Aber da ich ja Rundfunkgebühren zahle, möchte ich natürlich auch wissen, wer welche Programme guckt. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Dann ist es in der Tat so, du musst dann auch wissen, welchem Sender du welchen Stoff anbietest, weil auch die Sender haben ja sehr konkrete Strukturen. Also zum Beispiel der Freitagfilm ist ein anderer Film als der Montagfilm. Oder dann gibt es den Mittwochfilm und Samstag wird meistens Krimi oder Thriller gemacht. Inzwischen gibt es auch den Donnerstag und zum Beispiel läuft jetzt donnerstags im ZDF noch 4 Wochen, jeden Donnerstag um 20:15 Lena Lorenz, die jetzt gerade letzte Woche angefangen hatte, auch mit einer tollen Quote. Und da merken wir, das ist jetzt schon die 28. Folge, dass wir da richtig liegen. Das ZDF hat jetzt für dieses Jahr 6 Folgen bestellt, die wir ab Mai in Berchtesgaden drehen werden. Und wir entwickeln die Bücher schon für nächstes Jahr, weil das gehört auch dazu. Die Kontinuität kannst du nur erhalten, wenn du eine Planungssicherheit hast. Weil die Drehbücher kann man ja nicht aus dem Ärmel ziehen, sondern das ist eine monatelange Arbeit, um ein 90-minütiges Drehbuch so fertig zu haben, dass es auch verfilmbar ist. Also das Ganze ist ein großer Komplex von vielen Dingen, die man als Produzentin auch handeln und im Griff haben muss. Sonst kann man das nicht so machen, wie das bei uns, wie das bei Tanja und mir läuft.
Aber es ist eben tatsächlich auch die Mischung zwischen ja, künstlerische Kreativität und aber eben auch dem geschäftlichen Teil, was ja auch eine ganz große Rolle spielt. Also Sie müssen einmal erkennen, das ist ein guter Stoff, daraus kann man was machen, das ist der richtige Moment. Wobei Sie ja ganz oft auch Vorreiterin waren für Geschichten. Ich meine, ich sage nur mal Weißen See, das war ja schon auch was ganz Besonderes. Wie man immer so schön sagt, horizontal erzählt.
Ja, das ist einfach, das war die erste horizontal erzählte Serie. Ja. Das heißt, die Dinge sind wirklich im Fluss, was man auch unter horizontal versteht. Das war auch erstmal nicht so, dass es gleich mit Begeisterung aufgenommen wurde, sondern da war auch erstmal so, hoffentlich geht es gut. Und die erste Staffel war dann gleich ein richtig großer Erfolg. Und wir hatten damals Jana Brandt, die ist heute Hörfunkdirektorin beim MDR, war damals meine Redakteurin, die eben auch aufgeschlossen war, was Neues machen zu wollen. Das ist ja auch immer wichtig, wenn du eine Fernsehproduktion machst, dann muss da eine Partnerschaft entstehen, die auch bedeutet, dass man merkt, man zieht an einem Strang und spricht nicht von unterschiedlichen Inhalten oder von unterschiedlichen Wirkungen. Da muss das Genre genau festgelegt werden. Und die Berghebamme ist einfach ein Aspekt, wo ich, die Idee kam vor vielen, vielen Jahren mal von mir, wo ich überlegt hatte, was kann eigentlich ein Sender, der ein großes Publikum ansprechen möchte, was kann der jetzt gebrauchen? Und ich hatte vorher großen Erfolg mit der Landärztin für die ARD, mit Christine Neubauer. Und dann dachte ich, Frauen, also ich mache ja schon von Anfang an sehr viele Filme, die für Frauen, mit Frauen gemacht werden, weil die Frauen einfach dann auch die Hauptrollen spielen. Und die Frau damals, sagen wir mal, die ja so unter Druck stehende, nicht vom Mann so ganz ernst genommene Frau am Herd, ich fand das so ein Klischee und so überfällig überholt, dass ich dann 1974 habe ich ja Anna und Edith als kleines Fernsehspiel für das ZDF produziert. Da ging es um eine lesbische Beziehung, die erste lesbische Beziehung, die überhaupt im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Und das sind einfach Dinge, die ich für wichtig halte, weil ich die Wahrnehmung, dass alles möglich ist in unserer Gesellschaft, dass zum Beispiel jetzt die Homosexualität im Bundestag ja doch als gesellschaftsfähig erkannt und anerkannt wurde. Das sind Dinge, die mich umtreiben. Die Situation, dass es viele junge Frauen gibt, die als Widerstandskämpferinnen in der Zeit des Nationalsozialismus gearbeitet und wirklich engagiert waren, um den Juden zu helfen. Diese Frauen sind teilweise ja von den Nazis dann gequält, gefoltert, gemordet, getötet, geköpft und was man da alles wirklich lesen kann. Da gibt es ein unglaublich beeindruckendes Buch, das heißt Wer wir sind, das Schicksal von 43 von Sabine Friedrich in 10 Jahre langer Arbeit recherchiert, das 43 junge Frauen zwischen 18 und 21 beschreibt, die in den Widerstand gegangen sind. Und diese Frauen, wir kennen Sophie Scholl, das war's, diese Frauen sind bis heute namenlos. Und es ist mein Ziel, diesen Frauen wirklich einen Namen geben zu wollen, ihren richtigen Namen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten, was auch, glaube ich, für die Familien von großer Bedeutung ist. Ich habe ja bei dem Film Martha Liebermann die Solf-Gruppe erzählt, Mutter und Tochter, die auch, die es so auch gegeben hat. Und werde jetzt einen Film, gerade bin da in der Vorbereitung, in der Entwicklung, Maria Gräfin von Malzahn, trage die Trommeln und fürchte dich nicht. Da sind die Rechte jetzt bei mir, den Film herzustellen. Ich habe das mit der Familie besprochen und die Familie findet das, glaube ich, auch richtig, dass Maria jetzt auch in der Wahrnehmung präsent sein wird. Also bis der Film hergestellt ist, dauert ein bisschen. Wir sind in der Buchentwicklungsphase und da muss ich noch die richtigen, wichtigen Partner finden. Aber geht nicht, gibt's nicht.
Das wäre fast schon ein Schlusswort, aber wir sind jetzt gerade bei dem Ausblick nach vorn. Gucken wir kurz nochmal zurück auf diese unsägliche Corona-Zeit. Inwieweit hat die Sie persönlich und Ihre Produktion betroffen?
Also unsere Produktion hat es dahingehend betroffen, dass zum Beispiel Tanja ihren großen Spielfilm, den sie damals im Mai hätte drehen wollen, um ein Jahr verschieben musste in einem Land, das es nicht mehr gibt. Und dass es ihr gelungen ist, die 6 Millionen, die der Film gekostet hat, auch zu erhalten von den Finanziers, von den Mitfinanzierern, das ist schon mal ein wesentlicher Vorteil gewesen. Wir haben in der Zeit Kurzarbeit eingestellt und haben Projekte verschieben können. Wir hatten dann Gott sei Dank nach ein bisschen Ausklingen, wo man ein bisschen mehr wieder arbeiten konnte, das Greenlight von Amazon. So konnte die Serie Die Therapie nach dem Erstlingsroman von Sebastian Fitzek 6x45 angefangen werden vorzubereiten. Das wurde im letzten Jahr im Mai abgedreht und wird im Oktober bei Amazon gestreamt und wir sind gerade dabei in der Post-Production, das heißt in der Endfertigung, und freuen uns, wenn wir dann jetzt die 6 Folgen bei Amazon liefern können. Das Feedback ist schon sehr positiv aufgrund der Rohschnitte. Also Rohschnitt ist sozusagen der erste Schnitt, den auch ich dann sehe als Produzentin. Und das ist immer so ein Zeichen, wenn es mir dann warm wird ums Herz, dann weiß ich, wir haben nichts falsch gemacht. Und wenn ich dann denke, dann muss man sehen, ob man nochmal was umschneidet oder man lässt es, wie auch immer. Aber so haben wir hatten die große Schwierigkeit, ein halbes Jahr ein geschlossenes Kino zu haben. Wir haben ja auch noch das Filmkunst 66, was uns sehr am Herzen liegt, der Tanja und mir, was wir mit großer Leidenschaft auch wirklich führen. Und da haben wir auch ein tolles Team, was sich Herr Stawetzki und Frau Narimani, die sich auch kümmern, dass ein tolles Programm entsteht. Und ich denke, ja, wir haben viele Abstriche machen müssen, aber wir haben in der Zeit niemanden entlassen, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ja viele Firmen darunter leiden, dass sie damals so viele Leute entlassen haben und heute keine mehr bekommen, keine neuen Mitarbeiter. Also es war eine schwierige Zeit, die wir aber gemeinsam, glaube ich, gut handeln konnten. Und wenn wir so nach vorne gucken, dann freuen wir uns. Die Tanja macht ihren Theresa Wolf, ihre Rechtsmedizinerin, auch fürs ZDF. Es gibt neue Kinoprojekte und wir haben ja auch noch Firmen in Baden-Baden, in Köln und in München. Das sind eigenständige GmbHs mit jeweiliger Geschäftsführung. Und eigentlich, finde ich, ist das etwas, wo man diese 50 Jahre gerne begonnen hat und gefeiert hat, um zu sagen, jetzt legen wir wieder los und freuen uns auf die neuen Jahre.
Und in einem Jahr, das es nicht mehr gibt, ist nominiert für den diesjährigen Filmpreis.
Ja, und da hoffen wir und drücken die Daumen. Und ich würde es der Tanja auch wirklich sehr wünschen, weil sie für diesen Film alles gegeben hat, was man als Produzent geben kann.
Da drücken wir ganz doll die Daumen. Regina Ziegler, alles Gute für Sie, für Ihre Tochter, für Ihre Produktion. Schön, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.